Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Das Kolosseum steht nicht in Rom, sondern auf Malta.
Hörst du die Menge?
Der größte Tempel, den Rom je erbaut hat. Das Kolosseum. Denn das ist es, woran sie glauben. Macht.
Ein Ausschnitt aus Gladiator 2, der jetzt in die Kinos kommt. Eine schätzungsweise 250 Millionen Dollar teure Hollywood-Produktion, für die das Kolosseum neu aufgebaut wurde. Ja, auf Malta. Zumindest einen erheblichen Teil des Kolosseums haben sie neu aufgebaut. 16 Meter hoch und der Rest kommt dann noch mit Special Effects obendrauf. Und nicht nur haben sie das Kolosseum nachgebaut, sondern sie haben auch noch zwei über 15 Meter lange römische Kriegsschiffe gebaut, mit echten Planken und echten Nägeln, haben diese beiden Schiffe mit Kränen ins nachgebaute Kolosseum hineingehoben, haben die Schiffe auf Hydraulikkarren gesetzt und dann damit Krieg gespielt. Im Film ist das Kolosseum dann übrigens tatsächlich auch noch geflutet. Das Wasser aber, das kam aus dem Computer. Das haben sie nicht wirklich überfluten lassen, das Ding. Ein Wahnsinn, was da veranstaltet wurde, ne? Und bisher kommt Gladiator 2 auch sehr gut an bei Kritikerinnen und Kritikern. Nur haben wir natürlich Fragen an diesen Film. Sonst wären wir nicht eine Stunde History, ne? Wie viel von dem, was wir da heute im Kino sehen, ist eigentlich wahr? Rein in die Arena.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Ave Matthias.
Ah, wunderbar, ich hab's geahnt.
Die Todgeweihten grüßen dich.
Ja, ich hab's geahnt.
Ein legendärer Satz, ne, den die Gladiatoren angeblich vor ihrem Kampf gesagt haben sollen, das können wir aber an der Stelle schon mal schnell aufklären, ist fake. Haben sie nicht wirklich gesagt. Bevor wir weiter über Gladiatoren sprechen, Matthias, lass uns noch ganz kurz über den heiligen Bonifatius sprechen.
Ja, wenn ihr nämlich wollt, das ist in wenigen Tagen schon, ich gebe es zu, nämlich am 6.11. können wir uns alle treffen in Fulda im Fürstensaal. Um 19 Uhr geht's los. Wir sprechen über den heiligen Bonifatius und die Christianisierung Europas. Ihr könnt euch anmelden und Tickets besorgen unter deutschlandfunknova.de und wir freuen uns, wenn ihr kommt.
So, und jetzt jenseits aller Legenden über Gladiatoren und was sie angeblich gesagt haben oder auch nicht, versuchen wir diese Typen jetzt mal in die historische Realität zu zerren, Matthias. Seit wann gibt es Gladiatorenkämpfe?
Ja, da geht's schon los. So ganz sicher ist man sich da nicht. Vermutlich wird es das 4. Jahrhundert vor Christus gewesen sein. Eventuell haben sich Hinweise auf Gladiatoren gefunden, und zwar auf Grabplatten. Aber die Wissenschaftler, die das viel besser beurteilen können als wir, sind sich nicht so ganz sicher, weil es nicht so richtige Darstellungen von Kämpfen oder Kämpfern gibt, wohl aber von Schiedsrichtern. Diese Darstellungen stammen aus einem Ort an der Südwestküste Italiens, eben aus dem 4. Jahrhundert vor Christus.
Wir versuchen es gleich auf jeden Fall noch genauer zu ergründen, wo sie herkommen, wofür sie eigentlich da waren, die Gladiatorenkämpfe. Aber eins können wir sicher schon sagen, Matthias, sportliche Wettkämpfe waren das jetzt erstmal nicht, also nicht primär jedenfalls.
Also ich neige auch eher zu der Variante Freizeitgestaltung, ehrlich gesagt. Offenbar wurden Gladiatorenkämpfe sehr blutig ausgetragen und manche Historiker sehen darin eine Art von Hochachtung für bestimmte Werte, also Tapferkeit, Mut, Kraft und eben kämpferische Entschlossenheit. Und all das waren Werte, nach denen das Imperium Romanum zu der Zeit groß geworden ist. Und dass es eine Freizeitgestaltung reicher Leute gewesen sein könnte, dafür spricht eben auch, dass sie dafür bezahlt haben.
Was Hollywood, wenn wir jetzt nochmal an Gladiator denken, ne, Teil 1 wie 2, richtig getroffen hat, ist, dass die Politik bei Gladiatorenkämpfen mächtig die Finger im Spiel hatte.
Ja, und das war damals wirklich so. Also die Leute fanden das gut, gingen zu den Kämpfen hin, kamen in großer Zahl, schauten zu. Und das wiederum brachte natürlich die Politiker darauf zu sagen, ah, da kann ich mich beliebt und bekannt machen. Das erinnert auch so ein bisschen an heute. Die Zuschauer hatten freien Eintritt und nahmen diese Kämpfe natürlich als Freizeitvergnügen, ich sag mal einfach am Wochenende.
Ja, wie Bundesliga heute, ne? Da hat es allerdings ein bisschen mehr gefetzt als in der Bundesliga heute, im wahrsten Sinne. Und deshalb mussten auch diese Gladiatoren eigentlich immer weiter professionalisiert werden.
Ja, zweifellos. Also die Kämpfe wurden immer bombastischer, wie du gesagt hast. Es gab regelrechte Ausbildungsschulen und es gab unterschiedliche Arten zu kämpfen. Mal mit Schwertern, mal mit Fangnetzen oder Keulen, alleine oder oder in Gruppen und später dann auch gegen wilde Tiere. Und für die Zuschauer gab es dann irgendwann Tribünen, es gab etwas zu essen und zu trinken und die jeweiligen Herrscher, die statteten dann ihre Kämpfer mit feinen Edelmetallen aus, mit eigens hergestellten Waffen, um das Ganze eben mit einem notwendigen Glanz zu veredeln.
Und dieser Glanz, der Kampf, das Gefetze, der Tod und der Ruhm, das scheint uns Menschen irgendwie bis heute weiter zu faszinieren. Bis hinein ins Kino eben, Gladiator 2 läuft bald in den Kinos an. Der steht damit vorerst zumindest, vorerst an der Spitze einer langen Gladiatoren-Filmhistorie. Und die erzählt uns jetzt Armin Himmelrath.
Was wir über Gladiatoren wissen oder zu wissen glauben, das ist stark geprägt durch die Popkultur. Den ersten großen Aufschlag machte 1959 Charlton Heston als Ben Hur im gleichnamigen US-amerikanischen Monumentalfilm. Übrigens ein Remake eines Films von 1925. Der später weltberühmte Regisseur Sergio Leone war als Assistent an den Dreharbeiten beteiligt. Er erzählte, dass Ben-Hur-Regisseur William Wyler eine wissenschaftliche Beraterin einlud, um die Authentizität von Kostümen und Kulissen zu überprüfen. »Was soll ich machen, damit das noch echter wird?«, fragte Wyler. Die Expertin schüttelte nur den Kopf und sagte, man müsste alles verbrennen. Also schwamm drüber. Im Comicband Asterix als Gladiator, 1964 erstmals in Frankreich erschienen, sind dann schon alle Zutaten unseres Gladiatorenbilds dabei. Der Gruß der Kämpfer an Cäsar.
Ave Cäsar! Morituri
salutant! Also heil dir Kaiser, die Todgeweihten grüßen dich. Dazu wilde Tiere als Gegner. Und die Geste mit der Hand und dem Daumen nach oben oder unten, je nachdem, ob der Gladiator begnadigt oder hingerichtet wird. Und dann ist da natürlich Ridley Scotts Film Der Gladiator aus dem Jahr 2000, dessen Fortsetzung Gladiator 2 im November 2024 in die Kinos kommt. Und die hört sich so an.
Es ist eine Kunst, Gladiatoren auszuwählen. Es sind für gewöhnlich Kriegsgefangene.
Stimmt, aber eben nicht normale Gefangene, sondern solche, von denen sich die Veranstalter der Gladiatorenkämpfe, im 3. Jahrhundert vor Christus waren das reiche Privatleute, später dann nur noch der Kaiser und seine direkte Entourage, einen hohen Unterhaltungswert erhofften. Schließlich wurde zuvor in eine teure Ausbildung in der Gladiatorenschule investiert. Später wurde der Beruf so angesehen, dass sich sogar freie Bürger meldeten, um die Ausbildung zum Kämpfer zu durchlaufen und damit gleichzeitig ihre Freiheit aufzugeben.
Du trägst etwas in dir. Wut. Du darfst sie nie verlieren. Sie verhilft dir. Zu Größe.
Stimmt nicht ganz. Wut hilft natürlich im Kampf, aber sie ist gleichzeitig eine Schwäche, weil sie nicht nur für große Emotionalität und Motivation steht, sondern auch für Kontrollverlust. Der aber war in der Arena gar nicht erwünscht. Die Gladiatorenkämpfe waren kein wildes, ungestümes Gemetzel, sondern ein Kampf nach klaren Regeln, bei dem sogar Schiedsrichter eingesetzt wurden. Tödlich konnte es trotzdem werden.
Die Chancen stehen gegen dich.
Die Chancen stehen immer gegen mich.
Die meisten Kämpfer überleben nicht.
Stimmt nicht. Der französische Archäologe Georges Will hat 100 Gladiatorenkämpfe aus dem 1. Jahrhundert nach Christus ausgewertet. Bei diesen Kämpfen kamen 19 der insgesamt 200 beteiligten Kämpfer ums Leben, eine Quote von knapp 10%. Ihr durchschnittliches Alter lag bei 27 Jahren.
Es wartet eine Menge Schmerz auf dich im nächsten Leben. Ich weiß nicht, warum du in diesem so gierig danach bist.
Stimmt. Gladiatoren waren harten körperlichen Strapazen ausgesetzt. Nicht nur bei den 2 bis 3 Kämpfen, zu denen sie normalerweise pro Jahr antreten mussten, sondern auch in den Trainingsphasen in der Gladiatorenschule. Im Gegenzug gab es aber eine beispielhafte medizinische Versorgung. Einer der berühmtesten Ärzte der Antike, der in Griechenland geborene und lange in Rom lebende Galenos, sammelte seine Erfahrungen während der Zeit, in der er in der Gladiatorenschule von Pergamon die Kämpfer betreute. Die Verletzungen und Einwirkungen auf den menschlichen Körper, die er dabei beobachten konnte, waren zahlreich und trugen in großem Umfang zu den rund 200 Schriften bei, die er im Lauf seines Lebens verfasste. Ach, übrigens die Formel
Ave Caesar, morituri te salutant.
Die gab es zwar wirklich, aber nicht bei Gladiatorenkämpfen, sondern der Überlieferung nach bei einer nachgestellten Seeschlacht im Jahr 52, bei der sich tausende Sträflinge zum Vergnügen von Kaiser Claudius gegenseitig niedermetzeln mussten. Es waren eben grausame Zeiten. Das stimmt definitiv.
Eine Sache müsste auf jeden Fall klar sein, schon lange vor Hollywood haben wir Menschen uns mit Gladiatoren beschäftigt. Und schon lange bevor sie auf die Leinwand gestapft sind, sind sie in die Arenen gestapft. Und darüber sprechen wir jetzt nochmal ausführlicher mit Christian Mann. Er ist Althistoriker an der Uni Mannheim. Hallo, Herr Mann.
Hallo.
Ich nehme nochmal kurz die Hollywood-Vorlage, Herr Mann. Gladiator 1 spielt am Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus. Gladiator 2 jetzt bald in den Kinos, einige Jahre später zu Beginn des 3. Jahrhunderts nach Christus. Gladiatorenkämpfe gibt es aber schon viel länger, oder?
Ja, in der Tat. Wir wissen sehr gut, wann die Gladiatorenkämpfe zum ersten Mal stattgefunden haben. 264 vor Christus. Aha. Bei der Bestattung eines römischen Senators. Möglicherweise gab es etruskische Vorläufer, das wird manchmal behauptet, denn etruskische Wandmalereien zeigen eben Paare von Kämpfern. Jetzt ist aber so, Duelle mit potenziell tödlichem Ausgang, die gab es in vielen Kulturen, die gab es auch bei den Griechen. Das Besondere bei den römischen Gladiatorenkämpfen war, dass nach dem Kampf darüber entschieden wurde, ob der Verlierer weiterleben solle oder nicht.
Das ist diese berühmte Daumen-hoch-Daumen-runter-Geste, die wir dann aus Hollywood kennen?
Ja, die Daumen-hoch-Daumen-runter-Geste gab es so in der Antike nicht.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja.
Wie diese Zeichen genau aussahen, weiß man nicht. Es gibt einen neueren Aufsatz von Kölner Kollegen, die ziemlich plausibel machen, dass ein Zeichen eine Bewegung der Hand mit einschloss, während die andere eine ruhende Hand. Aber das ist eben anhand unserer Quellen, wir haben ja nun keine lebenden Bilder aus der Antike, nicht ganz eindeutig zu bestimmen.
264 vor Christus geht es los, sagen Sie, Herr Mann, bei der Bestattung eines römischen Senatoren. Was haben denn bitte Gladiatorenkämpfe mit einer Bestattung zu tun?
Der Hintergrund ist, dass in vielen Kulturen bei Bestattung von großen, wichtigen Personen, in der Regel Männer, auch Totenopfer beigegeben wurden. Und in dieser Tradition kommen eben hier die Gladiatorenkämpfe, allerdings eben in der spezifischen Ausprägung, dass bei Gladiatorenkämpfen nicht notwendigerweise einer starb. Wir wissen aus den Quellen, vor allem aus den Inschriften, dass in der Regel die Verlierer begnadigt wurden.
Das heißt, die ersten Gladiatorenkämpfe spielen sich bei eben Beerdigungen als Opfergabe mehr oder weniger statt. Das ist ja was sehr anderes als das, was wir jetzt wiederum in Hollywood dann zum Beispiel sehen, im großen Kolosseum, diese riesigen Arenenkämpfe. Es gibt auch überall anders in Europa große Amphitheater der Römer. Das heißt, diese Tradition wird sich irgendwie verändert haben im Laufe der Zeit.
Ja, in der Tat. Die große Reform fand unter Augustus statt. Als der die Monarchie in Rom etabliert hat, hat er so ziemlich alles reformiert und auch das Spielewesen gehört dazu. Bis dato waren die Gladiatorenkämpfe immer an Bestattungen geknüpft. Diese Verknüpfung konnte manchmal sehr lose sein. Zum Beispiel hat Caesar prächtige Gladiatorenkämpfe für seinen Vater gegeben. Der allerdings schon mehrere Jahre tot war. Das Timing der Gladiatorenkämpfe war Caesars Wahlkampf. Er hat sich ein Amt beworben und das war eben die richtige Gelegenheit, um sich beliebt zu machen. Unter Augustus wird das eben anders. Augustus möchte, dass die kaiserlichen Spiele keine Konkurrenz mehr haben in Rom. Deswegen hat er den Prätoren die Aufgabe übertragen, zweimal im Jahr Gladiatorenkämpfe auszurichten. Aber mit nicht mehr als 120 Gladiatoren. Die sollten also begrenzt sein. Der Kaiser selbst, Augustus oder seine Nachfolger, waren natürlich nicht an irgendwelche Beschränkungen gebunden. Sie konnten jederzeit, etwa nach militärischen Erfolgen, Gladiatorenkämpfe durchführen und konnten die so prächtig und mit so vielen Kämpfern, wie sie wollten, ausrichten.
Das heißt, das entwickelt sich eigentlich von einem Bestattungsritual hin zu so einer Art Showkampf, wie das, was Sie eben bei Caesar beschrieben haben, um irgendwie den Leuten zu gefallen. Das heißt, diese Kämpfe, diese Gladiatorenkämpfe sind auch immer beliebter geworden beim Publikum?
Ja, in der Tat. Und sie nahmen eben seit 264 auch schon sehr bald, sehr stark an den Dimensionen zu. Das heißt, es war eine Möglichkeit eben, wo römische Aristokraten und eben auch der Kaiser und seine Familienangehörigen mit dem Publikum, mit dem einfachen römischen Volk kommunizieren konnten. Die Kommunikation ging allerdings nicht nur in eine Richtung. Häufig wird mit dem Schlagwort Brot und Spiele so dargestellt, als sei es darum gegangen, das Volk dumpf zu befriedigen und von der Politik abzulenken. Das ist gerade nicht der Fall. Denn auch die Spielegeber waren unter einem gewissen Erwartungsdruck. Wir können das gut ablesen an einer Anekdote zur Regierungszeit des Tiberius, des Nachfolgers von Augustus. Der Sohn des Tiberius, also der mögliche nächste römische Kaiser, gab Gladiatorenkämpfe. Und er erwies sich dabei sehr grausam, weil er eben zu viele Gladiatoren hinrichten ließ. Das Publikum war anderer Meinung, das wollte mehr begnadigt sehen. Es gab dann Gespräche in Rom, Gemurmel, Gerüchte. Ja, so einen grausamen Mann wollen wir eigentlich nicht als Kaiser haben. Und der Kaiser Tiberius hat seinen Sohn öffentlich gerügt für seine Grausamkeit bei Gladiatorenkämpfen. Also man sieht, auch wer die Spiele gegeben hat, stand unter Beobachtung und unter einem gewissen Druck.
Weil Sie die Grausamkeit jetzt schon ansprechen, Herr Mann, wo kamen eigentlich all diese Menschen her, die da als Gladiatoren verheizt wurden?
Es sind vier Gruppen. Kriegsgefangene, Sklaven, Verbrecher und Freiwillige. Die ursprünglichen Gladiatoren waren Kriegsgefangene. Das kann man auch noch sehen an dem Namen mancher Gladiatorengattungen. Da gibt es den Gallus, den Gallier, den Samnes, den Samniten, den Thraker gibt es. Das heißt, die Römer nahmen diese Gladiatorenkämpfe zunächst auch wahr als Rekapitulation des römischen Sieges über andere Völker. Dann kamen Sklaven dazu. Das heißt, die Besitzer einer Gladiatorenkaserne, das waren private Unternehmer, konnten Sklaven kaufen und ausbilden lassen, um sie dann für den Kampf in der Arena zu vermieten.
Das war also auch ein lukratives Geschäft, könnte ich mir vorstellen.
Das war ein lukratives Geschäft, eben für diese Lanistae, die Besitzer der Gladiatorenkasernen. Wir wissen auch sehr gut die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wenn jemand Spiele geben wollte, dann ist er zu einem Lannister gegangen und hat eben eine gewisse Auswahl von Gladiatoren getroffen. Wenn die im Kampf zu Schaden kamen, also zu Tode oder schwer verwundet, dann wurde gleichsam der Mietvertrag automatisch in einen Kaufvertrag umgewandelt, nach dem Prinzip you broke it, you buy it.
Und in diesen Kasernen wurden die Sklaven aber dann auch wirklich zu Kämpfern ausgebildet?
Dann wurden sie zu Kämpfern ausgebildet. Denn es wird häufig in Hollywood so dargestellt, als sei es den Römern vor allem um viel Blut gegangen. Das war es definitiv nicht, sondern man wollte qualitativ hochwertige Kämpfe sehen von ausgebildeten Kämpfern. Das heißt, bevor ein Gladiator zum ersten Mal in die Arena trat, wurde er monatelang auf den Kampf vorbereitet mit einem bestimmten Set an Waffen. Und gerade diejenigen, die technisch gut kämpfen konnten, wurden eben bewundert. Und da ging es nicht darum, den Gegner möglichst zu töten, sondern eben durch kunstvolles Fechten oder mit welche Waffen man auch immer hatte, zu entwaffnen oder so zu ermüden, dass die Gegner eben den Kampf aufgeben mussten. Wir wissen von Martial, dass eben ein Gladiator besonders dafür gerühmt wurde, dass er seine Gegner besiegte, ohne sie zu verwunden.
Aber Sie sprechen eben auch von berühmt und auch von Bewunderung eben, Herr Mann. Das heißt, diese Gladiatoren, die ursprünglich mal sowas wie eine Opferdreingabe waren, wurden dann zu Stars?
Die erfolgreichen, ja. Wir wollen das nicht beschönigen. Es gibt viele Gladiatoren, die in ihrem ersten Kampf gestorben sind, von denen wir kaum Spuren in der Überlieferung finden.
Das sind vielleicht auch die Verbrecher, von denen Sie eben noch gesprochen haben. Kann das sein?
Nicht notwendigerweise. Für die Ausbildung in der Kaserne spielt es keine Rolle, ob man Kriegsgefangener oder Sklaven oder Verbrecher oder Freiwilliger war. Die wurden tatsächlich von den Lannister gleich behandelt und hatten auch gleiche Chancen, einen Kampf zu überleben. Wenn man eben einige Kämpfe bestritten hatte und sich auch eine gewisse Fanbasis aufgebaut hatte, dann waren eben die Chancen auch ganz gut, begnadigt zu werden, wenn man als Verlierer vom Platz gegangen ist. Denn offiziell sprach das Urteil eben der Spielegeber, aber die Rufe aus dem Publikum spielten natürlich eine Rolle. Im Idealfall, jetzt von der römischen Gesellschaft aus gedacht, wurde im Amphitheater ein schichtenübergreifender Konsens deutlich, ein Konsens darüber, wer das Weiterleben verdient hat und wer nicht. Mhm.
Wer toll kämpfen kann, wer ein ehrenvoller Krieger ist sozusagen.
Genau, ja.
Anfang des 5. Jahrhunderts allerdings ist dann in Rom auch mal Schluss mit den Gladiatorenkämpfen. Sie werden vom Kaiser Honorius verboten. Warum?
Es hatte 399 nach Christus einen Zwischenfall gegeben. Ein Mönch wollte die Austragung von Munera, also von Gladiatorenkämpfen, verhindern und wurde von der wütenden Menge gelyncht. Darauf gab es die Strafe von Kaiser Honorius, das Verbot der Gladiatorenkämpfe. Das bezog sich allerdings nur auf Rom. Denn dort hat es diesen Krawall gegeben. Das heißt, es war eine Bestrafung einer Stadt und kein allgemeines Verbot von Gladiatorenkämpfen. Das heißt, man kann das Ende der Gladiatorenkämpfe nicht eindeutig an einem Datum festmachen. Und es gibt auch nicht die eine Ursache, warum Gladiatorenkämpfe zum Erliegen kamen. Die Kritik von christlichen Kirchenvätern mag eine Rolle gespielt haben, aber die wichtigere Rolle hatten andere Faktoren, organisatorische Veränderungen. In den Provinzstädten wurden die Gladiatorenkämpfe in der Regel von den Priestern der römischen Kaiser, die als Götter verehrt wurden, gegeben und finanziert. Wenn die Kaiser Christen waren, wurden sie natürlich nicht mehr als Götter verehrt.
Nee, das funktioniert damit, nicht mehr.
Damit fiel das Kaiserpriestertum weg und damit eben auch die organisatorische Grundlage für die Gladiatorenkämpfe. Dazu kommt eben, dass im 4. Jahrhundert die Städte zunehmend ökonomische Probleme hatten. Also schlichtweg auch wirtschaftliche Faktoren das Ende der teuren Gladiatorenkämpfe mitbedingten.
Aber dazwischen liegen gute 600 Jahre Geschichte von Gladiatorenkämpfen, über die wir eben mit Christian Mann gesprochen haben hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und ein scheinbar großer Fan dieser Gladiatorenkämpfe mit viel Historie war ein gewisser Kaiser namens Caracalla. Römischer Kaiser von 211 bis 217 und quasi jetzt der Bösewicht in Gladiator 2, denn der Film spielt in Zeiten Caracallas. Matthias, was war das für eine Zeit in Rom?
Ja, wenn wir ein ganz klein bisschen vor noch blicken, dann sind wir ungefähr in der Mitte des 2. Jahrhunderts und da spricht man von der Blüte des Imperiums. Damals war Kaiser Antonius Pius, der regierte von 138 bis 161 und er führte das Reich zu wirklich unumstrittener Größe. Er war der Begründer der antoninischen Dynastie. Und unter seiner Regentschaft hatte das Imperium die größte Ausdehnung, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung gehörten dazu. Aber unter seinem Nachfolger, zum Beispiel Marc Aurel, da traten dann schon Risse in der Herrschaft Roms auf. Das Reich wurde an seinen Grenzen immer mehr von Germanen bedroht. Soldaten schleppten die antoninische Pest nach einem Feldzug gegen die Parther ein. Und an dieser Pocken- oder Masernerkrankung, so ganz genau weiß man das nicht, sind vermutlich bis zu 10 Millionen Menschen gestorben.
Boah, irre Zahl. Und so endet dann diese römische Blüte auch schnell wieder. Marc Aurels Herrschaft endet 180. Aber du sagtest ja gerade, Matthias, du bist jetzt ein bisschen nach vorne gesprungen. Caracalla wurde 211 Kaiser. Also da liegen noch 30 Jahre dazwischen, gut 30 Jahre.
Ja, und da ist sehr viel passiert. Wir können natürlich nur einige wenige Stichworte hier anfügen. Es folgten sehr viele Kaiser, zum Beispiel Commodus direkt nach ihm. Das war der Sohn von Marc Aurel und er setzte die Politik seines Vaters fort.
Und der war übrigens Bösewicht in Gladiator 1 damals, gespielt von Joaquin Phoenix. Sehr gute Rolle, sehr gut gespielt.
Aber dessen Nachfolger von Commodus, nämlich Pertinax, herrschte nur im Jahr 193 für 3 Monate und im gleichen Jahr dessen Nachfolger nur 66 Tage. Der vierte Kaiser innerhalb von 12 Monaten war Septimus Severus, der bis 211 herrschte. Übrigens, 3 Herrscher des sogenannten 4-Kaiserjahres wurden ermordet. Und daran erkennt man, es waren unruhige Zeiten im Imperium Romanum, als eben Caracalla an die Macht kam.
Ja, und sonderlich ruhig sollte es in Rom unter Caracalla auch nicht zugehen. Denn Herr Berghammer, wenn ich das richtig verstanden habe, lässt er als allererstes mal seinen Bruder abmurksen, um alleiniger Kaiser zu werden. Stimmt das?
In der Tat war es so, dass er also nach dem Tod seines Vaters, Septimius Severus, erst zusammen mit seinem jüngeren Bruder hätte regieren sollen. Die beiden haben sich aber noch nie wirklich vertragen. Und da war dann gleich ein Konflikt und das hat sich über die Monate recht schnell und sehr arg, hat sich das zugespitzt und eskaliert. bis dann tatsächlich sie eine Aussprache offiziell vereinbart haben in den Gemächern ihrer Mutter Julia Domna. Und da wurde Geta getötet. Das ist Fakt. Wie das aber genau von sich gegangen ist, das wissen wir gar nicht so wirklich. Caracalla selbst, das war gewissermaßen die kaiserliche Version, der hat behauptet, sein Bruder habe das Gespräch nutzen wollen, um ihn zu ermorden.
Und er hat sich einfach nur gewehrt dann sozusagen.
Genau, Notwehr. Treue Garde-Offiziere, die hätten das eben dann verhindert und Geta dann getötet. Allerdings der zeitgenössische Geschichtsschreiber und Senator Cassius Dio, der allerdings Caracalla nicht ausstehen konnte, muss man dazu sagen, der hat sich von Anfang an geargwöhnt, dass Caracalla bloß Geta eine Falle gestellt habe, um ihn aus dem Weg zu räumen. Aber natürlich hat Cassius Dio auch nicht wirklich wissen können, was da hinter den Palastmauern vor sich gegangen ist. Darum kann gut sein, dass er den aus dem Weg räumen wollte, weil es nicht gegangen ist mit seinem Bruder. Unmöglich ist auch seine Version nicht. Oder es ist völlig anders gegangen. Okay. Dass beides ungeplant war und sie haben gestritten und dann ist irgendwie eskaliert.
Historiker Gregor Berghammer bei uns in einer Stunde History. Caracalla, die Militärautokratie des Kaisers Severus Antoninus. So heißt sein Buch. Sie wissen also offensichtlich eine Menge über diesen Caracalla, Herr Berghammer. Wer war das so? Was kann man über ihn als Menschen sagen, außer, dass er vielleicht möglicherweise seinen Bruder auf dem Gewissen hatte?
Ja, wenn man jetzt so als Alleinherrscher nimmt, war eben gerade dieser Tod seines Bruders das zentrale Problem seiner Herrschaft am Anfang. Das hat natürlich sein Ansehen immens beschädigt. Das war sicherlich nicht nur Cassius Dio, der das Ganze hinterfragt hat, seine Version von den Ereignissen. Da hat er gleich einen Image-Schaden gehabt und den wollte er dann eigentlich versuchen zu reparieren. Hat er auch gleich nach dem Tod seines Bruders zum Beispiel eine recht weitgehende Generalamnestie erlassen, um zu zeigen, ja, ich bin eigentlich gar nicht so schlimm, so ungefähr. Und auch etwas später hat er dann, da ist er dann, bis heute ist er bekannt unter den Historikern, dass er dann einen kaiserlichen Erlass genommen hat und da dann der Mehrzahl der freien Bewohner des Reiches das römische Bürgerrecht verliehen hat. Dem Volk von Rom hat er zum Beispiel dann prächtige Thermen gebaut, die sind ja heute noch recht beeindruckend, die Ruinen dieser Caracalla-Thermen. Und, das ist vielleicht das Witzigste, wieso heißt der Typ überhaupt Caracalla?
Ja, das ist ja eigentlich eine Art Spitzname oder Herrschername.
Richtig, ne? Ja. Das war ein Spitzname, den er erhalten hat, weil er eben einen keltischen Kapuzenmantel, der Caracalla hieß, den hat er auch selbst gern getragen, den hat er in großen Mengen herstellen lassen in Gallien, hat den dann nach Rom liefern lassen und dann unter dem Volk von Rom verteilen lassen. Und dann hat das Volk von Rom ihn eben nach diesem Mantel Caracalla genannt. Eigentlich hieß er ja Marcus Aurelius Antoninus, wäre eigentlich Marco Aurel der zweite Treffender gewesen, wenn man so will. Aber unter diesem Spitznamen ist er halt landläufig dann bekannt geworden. Aber natürlich waren es dann mehr militärische Erfolge, wo er sich eigentlich dann Anerkennung verschaffen wollte. Und jetzt nicht Mäntel, aber das ist halt hängen geblieben.
Weil Sie die militärischen Erfolge ansprechen, auch Militärautokratie fällt im Titel Ihres Buches. Caracalla wird häufig nicht nur als Mantelträger, sondern auch als Soldatenkaiser bezeichnet, beziehungsweise, um es genau zu nehmen, als der Kaiser, der die Zeit der Soldatenkaiser vielleicht so langsam einläutete oder ein erster Vorläufer war. Was hat es auf sich mit diesen römischen Soldatenkaisern?
Also es gibt jetzt natürlich da keine allgemeingültige Definition, was ist jetzt ein Soldatenkaiser? Man kann aber natürlich jetzt verschiedene Kriterien aufstellen. Ganz wesentlich ist natürlich, dass sich die Herrschaft eines Soldatenkaisers in erster Linie auf die Soldaten stützt. Also ohne die Loyalität und die Unterstützung der Soldaten kann er nicht regieren. Dann kann er gleich heimgehen, so ungefähr. Das gilt natürlich bis zu einem gewissen Grad auch schon für Augustus. Der hat natürlich auch seine Legionen gebraucht, sonst hätte er seine Kaiserherrschaft auch nie errichten können. Aber die republikanische Fassade, die es jetzt bei Augustus noch gegeben hat, die war bei Caracalla dann schon ziemlich weg. Da war es dann schon ziemlich klar, woher die Macht eigentlich kommen ist. Ein weiteres Kriterium wäre dann natürlich auch, dass die Verbindung des Kaisers zum Heer und auch zu seiner militärischen Sieghaftigkeit ganz zentral ist für die Selbstdarstellung und Legitimation. Das war jetzt auch für Augustus nicht ganz unwichtig natürlich, aber bei Caracalla war das schon noch einmal dominanter.
Aber es wird immer wichtiger über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, diese Selbstdarstellung durchs Militär.
Ja, richtig, also es wird dominanter. Man sieht schon bei Trajan sehr massiv drin, aber Caracalla baut es noch mehr aus. Also er hat eben Feldzüge geführt, um sich da letztlich Anerkennung zu verschaffen, zum Beispiel gegen die Alamannen im Maingebiet, was recht erfolgreich war. Und er hat auch ostentativ immer die Nähe zur Truppe gesucht. Er hat jetzt seine Soldaten nicht mehr als Militärsoldaten angesprochen, sondern als Kommilitones, Kameraden. Und wenn er jetzt im Feld war, dann hat er sich mit der einfachen Verpflegungsration eines gemeinen Soldaten begnügt und ist mitmarschiert, statt jetzt immer bloß mit dem Pferd zum Reiten zum Beispiel. Ja?
Wenn man sich jetzt anschaut, Herr Bergmann, wie Caracalla im neuen Gladiator-Film aber dargestellt wird, nämlich offensichtlich als Schurke, da wird es ein bisschen gruselig. So eine Art wohlstandsverwahrloster Sadist mit weiß geschminktem Gesicht und im Blutrausch der Macht. Das ist jetzt natürlich Hollywood, hat aber auch wirklich nicht so viel mit dem Caracalla, den Sie eben beschrieben haben, zu tun. Der große Thermen bauen lässt für die Bevölkerung, das Bürgerrecht verteilt und am Ende auch ein angesehener Soldat ist.
Ja, das hat natürlich seinen Hintergrund durchaus auch ein bisschen in den Quellen, denn die historiografische Überlieferung ist halt maßgeblich jetzt nicht durch die Sicht der Soldaten beeinflusst, sondern durch die Schicht der Oberschicht, namentlich gerade halt der Senatoren. Also der Senator Cassius Dio, er ist dann so ein Zeitgenosse, der die Überlieferung maßgeblich prägt. Und zum Senat hat Caracalla tatsächlich überhaupt kein gutes Verhältnis gehabt. Also war eher gespannt, hat auch seine Gründe gehabt, dann eben Hinrichtung einzelner Senatoren zum Beispiel nach dem Tod Getas, auch gestiegene Furcht vor Denunzianten zum Beispiel. Und generell natürlich scheint durchaus wirklich sehr selbstherrlicher Regierungsstil. Aber was natürlich dann die Senatoren wahrscheinlich am meisten gestunken hat, war seine Steuer- und Finanzpolitik. Da hat er zum Beispiel die Erbschaftssteuer erhöht. Das fanden die Senatoren gar nicht lustig. Und auch bei allen möglichen Gelegenheiten sind immer wieder die Senatoren zur Kasse gebeten worden, zum Beispiel Versorgung von Marschverbänden und so weiter. Und das hat viele Senatoren, gerade Cassius Dio, ziemlich gestunken, obwohl es jetzt, sagen wir mal, bei der Steuergerechtigkeit gar nicht so verkehrt war. Die Soldaten hatten natürlich da ein völlig anderes Bild. Und ich denke, nicht nur die Soldaten, also auch wahrscheinlich das Volk von Rom hat jetzt auch ein anderes Bild gehabt. Aber die Senatoren waren natürlich da entsprechend sehr aufgebracht.
Höhere Erbschaftssteuer für die Senatoren und schon ist der Ruf über die Jahrtausende verdorben. Ist ja irre bei Caracalla eigentlich. Was wir jetzt aber in Gladiator 2 auch sehen, ist, dass er eben nicht nur an der Front war, um zu kämpfen, sondern anscheinend auch das Spektakel im Kolosseum genossen hat. Also zumindest im Film. War das in Realität auch so? Spielten Gladiatorenkämpfe zu seiner Zeit eine Rolle?
Ja, spielten natürlich immer noch sehr große Rolle. Das würde erst in der Spätantike dann weniger. Er hat tatsächlich, gerade solange er in Rom war, möglichst viele Gladiatorenkämpfe veranstaltet, hat ihm natürlich die Möglichkeit gegeben, wieder seine Freigebigkeit zu demonstrieren und natürlich auch seine Volksnähe zu demonstrieren. Und fürs Volk war es auch wichtig, weil es eine Gelegenheit war, mal auch mit dem Kaiser zu kommunizieren durch Sprechchöre oder sowas. Also da war er wirklich eifrig dabei. Und das waren jetzt eben nicht nur politische Erwägungen. Es waren durchaus auch, das stimmt da im Film, persönliche Neigung. Der war persönlich da wirklich interessiert an Gladiatorenkämpfen. Und er hat sich auch selbst tatsächlich in diesen Kampftechniken der Gladiatoren geübt. Ah. Er ist jetzt aber da nicht so, wie jetzt Commodus in die Öffentlichkeit damit getreten. Commodus hat ja wirklich versucht, das in seine Selbstdarstellung einzubauen, diese von Gladiatoren symbolisierte Tapferkeit. Das hat jetzt Caracalla tatsächlich jetzt weniger gemacht. Das waren eher so Freizeitbeschäftigungen, genauso wie jetzt die Jagd und auch tatsächlich manche Sauferei. Über die soll er halt dann eben wichtigere Angelegenheiten ein bisschen vernachlässigt haben. Aber das war jetzt nicht so, dass er jetzt in der Arena direkt im Kolosseum aufgetreten wäre oder sowas. Das jetzt nicht. Und die Bedeutung, wenn ich eins noch sagen darf, der Gladiatoren zur Zeit Caracallas lässt sich auch daran ablesen, er hatte nicht nur den Spitznamen Caracalla, er hatte auch den Spitznamen Tarautas. Ja? Tarautas war damals offensichtlich ein sehr bekannter und recht erfolgreicher Gladiator, der allerdings so ein kleiner Statur war. Und dieses Manko hat er dann eben durch einen sehr draufgängerischen und wenig zimperlichen, zum Teil offensichtlich recht brutalen Kampfstil wieder wettgemacht. Und dieser Name für diesen Gladiator ist dann auch ein bisschen als Spitzname von Caracalla im Umlauf gewesen.
Ist er denn aber dann, wie es jetzt im Film auch wieder der Plot ist, eigentlich auch schon wie in Gladiator 1, von einem in Ungnade gefallenen Römer, der sich im Kolosseum wieder zu Ruhm und Ehre erkämpft, herausgefordert worden, Caracalla? Gab es, ein bisschen größer gedacht, Sklaven- oder Gladiatorenaufstände in seiner Zeit?
Also da wissen wir jetzt tatsächlich im 2. und im 3. Jahrhundert relativ wenig von Gladiatoren bzw. Sklavenaufständen. Also so einen großen Aufstand, wie jetzt der berühmte Spartakus-Aufstand in der Republik, gab es tatsächlich einen Ausweis der Quellen nicht mehr. Wir haben Ende des 3. Jahrhunderts, würde einmal so ein kleiner Gladiatorenausbruch erwähnt, die dann ein bisschen rumgeplündert haben in Rom und das ist dann von den Sicherheitskräften gestoppt worden. Das ist ein bisschen später, aber ansonsten erfahren wir da relativ wenig über irgendwelche größeren Aufstände. Es hat sicherlich auch seine Gründe gehabt, denn diesen großen Massenzustrom an Sklaven, wie jetzt in der Republik, also an läufersklavten Menschen vor allem, den hat es halt in der Kaiserzeit so gar nicht mehr gegeben. Und die massivsten Drangsalierungen und Misshandlungen von Sklaven sind tatsächlich in der Kaiserzeit auch ein bisschen eingedämmt worden. Also zum Beispiel, Sklaven hatten immer die Möglichkeit, zu einer Statue zu fliehen und da dann gewissermaßen Asyl zu finden, also zu einer Kaiserstatue. Und sich da Gehör zu verschaffen. Zu brutale Behandlung von Sklaven wurde auch von Kaisern bestraft. Da ist man dann schon mal für 5 Jahre verbannt worden zum Beispiel. Hat zum Beispiel Kaiser Hadrian mal gemacht. Und man hatte auch durchaus Chancen, freigelassen zu werden. Also gerade in der Stadt waren da die Möglichkeiten gar nicht so schlecht. Und als freigelassener Sklave hat man auch gleich das römische Bürgerrecht bekommen. Anders wie zum Beispiel im demokratischen Athen ist man da durchaus versucht, dann integriert zu werden. Und die Kinder hatten dann überhaupt keine rechtlichen Einschränkungen mehr von so einem Freigelassenen. So hat zum Beispiel es geschafft, ein Sohn eines Ex-Sklaven im 2. Jahrhundert zum Kaiser zu werden. Publius Helvius Pertinax zum Beispiel. Das war dann auf einmal möglich. Man braucht es jetzt natürlich jetzt aber auch nicht zu sehr beschädigen. Natürlich gab es sicherlich immer wieder Sklaven, die Reis ausgenommen haben. Und solche entlaufenden Sklaven schließen sich dann sicherlich dann gern so Banditengruppen an und so Räuberbanden, die immer mal wieder für Probleme gesorgt haben. Und gerade jetzt im dritten Jahrhundert war jetzt wirklich die Zeit ziemlich unruhig. Das sind ja die Jahre der sogenannten Reichskrise. Da gab es viele innere Unruhen. Und da sind natürlich Sklaven auch immer potenzielle Kandidaten, sich da irgendwie mal angeschlossen zu haben. Aber so richtig eigentliche große Sklavenaufstände gab es tatsächlich jetzt nicht mehr.
Gut, Herr Berghammer, eine letzte Sache müssen wir dann aber natürlich noch klären. Wie kommt denn dieser Kaiser Caracalla letztlich ums Leben?
Genau, das war dann im Frühjahr 217, also er regierte ja nicht wirklich lange. Und da wollte er jetzt gerade einen ganz glänzenden militärischen Erfolg gegen die Parther, alte Rivale Roms, im Orient da erringen. War schon erst einen Feldzug gehabt, der war recht erfolgreich. Und im nächsten Jahr, als er sich dann auf den nächsten Feldzug vorbereitet hat, ist er dann auf der Straße, also gerade vom Pferd stieg, um auszutreten, von einem Gardesoldaten erstochen worden. Warum? Nach den Quellen hat der Gardesoldat persönlichen Groll gegen den Kaiser gehegt, weil eine Beförderung, auf die er sich offensichtlich große Hoffnung gemacht hat, vom Kaiser verweigert worden ist. Und dann aus Frust hat er offensichtlich diesen Kaiser dann erstochen beim Pinkeln. Das ist ein bisschen tragikomisch tatsächlich.
Aber das hat er ja von seiner Nähe zu den Soldaten an der Stelle.
Ja, richtig.
Kaiser Caracalla, ein tragikomisches Ende. Und Gregor Berghammer hat uns davon erzählt in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Berghammer.
Gerne.
Also nach allem, was wir wissen, ein ziemlich grausiger Typ, dieser Caracalla, der sogar seinen Bruder ermorden ließ, um Kaiser zu werden. Und ziemlich grausige Zeiten, in denen dann dementsprechend Gladiator 2 spielt. Trotzdem, Matthias, oder vielleicht nicht trotzdem, sondern wahrscheinlich gerade wegen all dieser Grausigkeit, ist der Stoff immer noch gut fürs Kino.
Ja, ich will aber mal eine Einschränkung vorweg sagen. Ja. Er ist vor allem bei Männern relativ erfolgreich. Das viele Frauen sein, ja. Sind bei derartigen Filmen vielleicht etwas zurückhaltender aus vielerlei Gründen. Aber viele Männer finden eben in den Gladiatoren vielleicht so etwas wie Vorbilder. Ich sage das mal in Anführungsstrichen. Nicht, dass die jetzt mit gezogenen Schwertern durch Einkaufspassagen rennen möchten, aber vielleicht doch als Teil einer klaren Rollenverteilung. Da die starken Männer, die mit Gewalt und Kraft ihre Ideale verteidigen und hier die Frauen, die dahinter bleiben, das Schöne und Verständnisvolle symbolisieren oder um die gekämpft wird. Derartige Klischees gibt es heute, ich sage zum Glück nicht mehr so viel, aber vielleicht sehen sich manche danach trotzdem zurück.
Vielleicht geht es aber auch manchmal um Ehre und Wahrheit und Aufrichtigkeit von so einem Gladiatoren, wer weiß das schon. So oder so, irgendwie projizieren wir da viele Sachen rein, ne, Matthias, in Historienfilmen, ja nicht nur im Kino sehr erfolgreich, sondern auch Serien. Wir haben auch schon ein paar Mal über welche gesprochen in einer Stunde History.
Ja, und sie passen irgendwie in die Zeit, denn sonst wären sie auf gar keinen Fall erfolgreich. Ich denke dabei zum Beispiel an die vielen Wikinger-Serien, aber auch an diese Endlos-Serie Crown. Bei den Wikingern liefen schreiende und fluchende, schlecht gekleidete Männer über den Bildschirm, die nahezu ungehemmt ihre Gewaltfantasien ausleben konnten. Das ist ebenso aus der Zeit gefallen, wie ich finde, wie das Leben der Windsors hinter den Mauern von Buckingham Palace oder irgendeinem anderen royalen Rückzugsort. Es ist der Blick hinter die Kulissen einer unerreichbaren oder eben verbotenen Welt, der uns offenbar sehr fasziniert.
Vergangene Zeiten in der heutigen Popkultur. Darüber haben wir ja uns immer wieder mal unterhalten hier in einer Stunde History. Zum Beispiel auch schon mal mit Filmjournalist Siegfried Tesche, als es nämlich um die Darstellung der DDR in das Leben der anderen ging. Jetzt also Schwerter und Sandalen. Herr Tesche, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, Herr Dichmann.
Man kann Ridley Scott jedenfalls nicht vorwerfen, Herr Tesche, dass er für Gladiator nicht jede Menge Aufwand betrieben hätte. Zum Beispiel das Kolosseum wurde sehr originalgetreu nachgestellt. Auf der anderen Seite konnte man schon im Trailer zu Gladiator 2 sehen, wie der Gladiator auf einem Nashorn einreitet, was wahrscheinlich eher Hollywood-Wahnsinn ist. Also wie sehr halten es Historienschinken wirklich mit der Realität?
Mal mehr, mal weniger, sage ich mal so. Da gibt es durchaus eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen Fiktion und ja, Realität. Also im Nachspann des ersten Films Gladiator von 2000 steht ja, es ist eine fiktive Geschichte. Mhm. Das muss man sozusagen immer sich vor Augen führen, wenn man den Film schaut. Also ich denke mal zurück an den ersten Film, da war es zum Beispiel so, es gibt ja zu Anfang diese große Schlacht zwischen Römern und Germanen. Das ist historisch korrekt, so etwas hat es gegeben. Mhm. Maximus ist Feldherr im Norden. Maximus ist aber eben eine fiktive Figur. Marcus Aurelius sichert die Nordgrenzen des Reiches, aber er hat Germanien nie besiegt. Im Film ist das allerdings anders. Außerdem ist es ja so, dass Marcus Aurelius nur 59 Jahre alt geworden ist und an einer Krankheit verstorben sein soll. Mhm. Da gibt es mehrere Belege. Richard Harris dagegen war damals 70 Jahre und er wird im Film ja ermordet von Commodus, einem seiner Söhne. Also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die sozusagen historisch korrekt sind, aber historisch auch nicht korrekt. Es gibt aber zum Beispiel ein Vorbild für Maximus, der ähnelt nämlich sozusagen von seiner Art und Weise und von seiner Weigerung zum Beispiel auch in Rom die Macht zu übernehmen, einem General, der heißt Lucius Cincinnatus. Und der hat von 519 bis 430 vor Christus gelebt. Und
also
aber,
deutlich früher als die Story im Film, muss man dann
richtig,
sagen.
Richtig, ne? Ganz genau, das war ja 180 AD. Und in diesem Fall ist es aber auch so, dass das Leben von Cincinnatus in gewisser Hinsicht Legenden durchzogen ist. Also es ist immer so eine Art von Mischung von mehreren Teilen. Es gibt zum Beispiel andere Sachen, die absolut historisch korrekt sind, also die Loyalität der Legionen gegenüber dem General, der mit ihm gegessen, der hat mit ihm im Feldlager gewohnt, das ist ja zu Anfang des Films gezeigt. Und zum Beispiel auch diese Auseinandersetzung zwischen, oder Feindschaft zwischen der Prätorianergarde und den Legionen, die an den Grenzen gekämpft haben, das ist auch historisch korrekt.
Und wenn wir jetzt Gladiator 2 dazu nehmen, der jetzt nun in die Kinos kommt, da lernen wir Rom ja auch mal zu einer Zeit kennen, die mal so abseits von Caesar oder von Nero spielt. Vielleicht nicht allzu bekannt, das ist eine Zeit zwischen römischer Blüte und Reichskrise, als Rom also schon auf dem Abstieg war. Kann man vielleicht also doch noch was lernen in Hollywood?
Man kann auf jeden Fall was lernen und sozusagen das Spektakel wird größer. Also das ist auf jeden Fall etwas. Die Geschichte vom zweiten Teil spielt ja 20 Jahre nach dem ersten Teil. Also da geht es um eine Rachegeschichte, hat Ridley Scott nicht zufällig gesagt. Und es gibt natürlich ganze Reihe von, sag ich mal, Übertreibungen irgendwie. Also zum Beispiel im ersten Film gibt es Kämpfe mit Tigern im Kolosseum. Tatsächlich wurden Tiger zur Hetzjagd eingesetzt, aber nicht unbedingt um mit ihnen zu kämpfen. Mhm. Und im jüngsten Film gibt es eben Nashörner zum Beispiel, auch Affen und auch sogar Haie, denn das Kolosseum wird
in
ja
dieser
auch,
Wasserschlacht, ne?
Richtig, genau. Das Kolosseum wird ja zum Teil auch geflutet. Solche Dinge passieren da. Und deswegen ist es eigentlich eher so eine Steigerung an Kämpfen aus dramaturgischen Gründen, weil man kann natürlich 24 Jahre danach nicht nochmal etwas Vergleichbares wie aus dem ersten Film den Zuschauern zeigen, dann fühlen sie sich schnell gelangweilt.
Ja, das ist die Hollywood-Logik, ne? Das muss dann mehr knallen, die Fortsetzung.
Ja, größer, schneller, weiter.
Ja. Als wir hier mal über die Barbaren gesprochen haben mit Tesch, eine Netflix-Produktion über die Varusschlacht, haben wir auch wieder Römer mit dabei, in dem Fall auch wieder gegen Germanen. Da haben wir mit einem Set- und Kostümberater gesprochen, der uns erzählt hat, wie viel Recherche er da so einfließen lässt, wie aber auch die, das haben Sie eigentlich auch gerade schon beschrieben, sagen wir mal, die historischen Unklarheiten genutzt werden, um sie dann mit Leben zu füllen. Aber Hollywood gibt sich schon Mühe, ja? Also es gibt diese Berater und diese Set-Historiker, die Leute, die checken, ob das mit der historischen Authentizität wirklich so gegeben ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ja auch sozusagen eine ganze Reihe von Leuten, an denen man sich orientiert. Ich erinnere mal an eine jetzt gerade parallel zu sehende Serie, So is About to Die, 10 Folgen von Roland Emmerich und Marco Coensbrentner inszeniert. Und dafür die Basis sind ja zum Beispiel Geschichtsschreiber. Also Tacitus ist der eine, der allerdings, muss man dazu sagen, mit Gerüchten, mit Spekulationen und Unterstellungen gearbeitet hat und doch nur Sachen herangezogen hat, die seinen Argumentationen auch hilfreich waren gegenüber. Und dann gab es den Schriftsteller Sueton, der hat eben eine ganze Reihe von Büchern über die Kaiser geschrieben, also über Caesar, über Augustus und Domitian. Das heißt, der war da schon sehr fit drin. Dennoch hat man natürlich etwas in Dramatik dort hineingebaut und hat viele Dinge wieder verändert. Es gibt natürlich so Sachen, auf die man sich zurückziehen kann, also Gemälde, Geschichtsschreiber, Biografen, Überlieferungen, wobei die natürlich auch, wir kennen das ja von der stillen Post, man redet und redet und der nächste hört und der nächste und der nächste und dann wird aus der Sprotte dann irgendwie ein Hai oder sowas. Hier zum Beispiel ist es ja der Ausgangspunkt des ersten Gladiators, war ja ein Gemälde von Jean-Léon Gérôme.
Das wusste ich auch noch nicht, okay.
Police Verso, also das ist 1872 entstanden und dieser französische Maler hat eben dargestellt, wie ein Gladiator in der Arena steht, den das Bein auf einem unterlegenen Mitbewerber, sage ich mal so, und ihm gegenüber sieht man halt das Publikum und dann auch eine ganze Reihe von Priesterinnen, die dann sozusagen den Daumen herunterhalten und das, selbst das ist also strittig, nach dem Motto war es tatsächlich so, der gesenkte Daumen bedeutet, ja, ermorde den Mann. Oder der gesenkte Daumen bedeutet, wie ist der Todesstoß auszuführen? Da gibt es also auch durchaus unterschiedliche Herangehensweisen. Und das hat also Ridley Scott inspiriert, einen Film über Gladiatoren zu machen. Tatsächlich ist es aber auch so, auf diesem Bild sind auch Dinge miteinander vermischt. Und da sind zum Beispiel Teile der Uniform, die nicht unbedingt ganz zusammenpassen. Also auch das Gemälde von Jean-Léon Gérôme ist nicht zu 100%ig übernehmbar als authentisch.
Aber wenn wir uns das überlegen, Getesche, allein bei den Kostümen und beim Daumen hoch und runter geht's schon los, ne? Wenn ich nochmal die Germanen ins Spiel bringen darf, auch Wikinger, von denen denkt man heute, sind bärtig, halbnackt in Fellen und von oben bis unten tätowiert, wobei es dafür eigentlich keine Indizien gab. Wird unser Geschichtsbild da nicht von Hollywood auch manchmal ziemlich zerhackt?
Ja, es ist leider so, dass man dazu tendiert zu sagen, ach, ich habe das im Kino gesehen, ich weiß, worum es geht.
Ja.
Also das ist sozusagen, der visuelle Eindruck ist dann etwas, was mich sozusagen geprägt hat oder begeistert hat und das erzähle ich dann mit Begeisterung weiter. Ich erinnere an eine Diskussion, die wir 1988 geführt haben, da lief auf der Berlinale der Film Rain Man und kurz danach war jeder sozusagen davon überzeugt, zu wissen, wie ein Autist funktioniert und wie er sich verhält. Und dann kam 2006 ein Film heraus, Der Geschmack von Schnee, mit einer weiblichen Hauptfigur, die von Sigourney Weaver gespielt wurde. Und die hat sozusagen dem Autisten oder der autistischen Figur eine komplett neue, wie soll man sagen, Variante abgerungen. Und man hat sich sozusagen nochmal überlegt, ob das denn bei Dustin Hoffman alles so richtig war, wie er das gespielt hat. Er hat einen Oscar dafür gewonnen. Da kann man schon sagen, okay, er hat sich auf jeden Fall wunderbar in die Rolle hineingefuchst. Aber ob dann sozusagen der endgültige Film über Autismus schon erzählt worden ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall hat man sozusagen diesen Eindruck im Kopf und sagt, ah ja, Autismus, das weiß ich. Also so ist das eben.
Und so war das mit den Römern halt dann auch irgendwie, ne?
Und das ist bestimmt bei den Römern ganz genauso. Also ich erinnere zum Beispiel an so einen anderen Klassiker, Spartacus von 1960. Der dreht sich ja um den dritten Sklavenkrieg, also von 53 bis 71. Und über Spartacus war und ist wenig bekannt. Auch er ist eine fiktive Figur. Und in den vielen Punkten hält sich der Film nicht an die historischen Fakten. Also so zum Beispiel zu der Zeit im Film ist es ja so, dass Julius Caesar so die Prätorianergarde befehligt hat. Aber er war damals noch gar nicht so weit. Also er ist erst 78 vor Christus Offizier geworden. Und das machte also gar keinen Sinn. Er war noch nicht in der politischen Karriere so weit fortgediehen. Oder zum Beispiel auch die historische Schlacht, in der Spartacus gestorben ist, ist überliefert, aber im Film wird er ja ans Kreuz genagelt und stirbt auf die Art und Weise. Also da sind auch schon Dinge drin, die nicht der Realität entsprechen. Aber wir haben dieses Bild vor Augen, ne? Nach dem Motto, dein Sohn wird jetzt in Freiheit leben, als wenn seine Frau ihm den Jungen da hochhält, während er dann am Kreuz dann verstirbt.
Jetzt haben wir 2024, Gladiator 2 läuft an. Sie haben schon Those About to Die angesprochen, die Serie. Ich finde noch ganz interessant, aktuell in den Kinos Hagen, eine ziemlich teure deutsche Produktion über den Hagen aus dem Nibelungenlied, aber alles eher so in mittelaltermäßiger Game of Thrones Aufmachung. Also es scheint für solche Stoffe einfach immer noch einen Markt zu geben.
Das stimmt, das hat man aber damals auch schon gedacht. Also als 2000 Gladiator herausgekommen ist, ich meine, der Film, der wirklich einen immensen Erfolg erzielt hatte, der dann 5 Oscars gewonnen hat, 7 weitere Nominierungen, bei uns alleine 3,57 Millionen Besucher hatte, da hat man gedacht, jetzt geht es weiter, jetzt gibt es eine Welle von Filmen. Und tatsächlich hat es doch sehr lange gedauert, bis dann wieder etwas kam, was sich mit historischen Stoffen und der Gladiatoren-Szene, sage ich mal, im weitesten Sinne oder mit dem alten Römischen Reich irgendwie beschäftigt hat. Also Spartacus, davon gab es dann mal eine TV-Serie, das war aber erst 2010. Ben-Hur gab es eine zweiteilige TV-Serie, dann noch ein Spielfilm 2016. Und The Legend of Hercules gab es auch nur 2013. Also das hat aber, wie man schon merkt, sehr, sehr lange gedauert. Und Ridley Scott war durchaus überzeugt davon zu sagen, okay, wir machen eine Fortsetzung, aber es muss die richtige Geschichte her. Und das hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis dann quasi der neue Film jetzt eben in unsere Kinos kam. Da kam ja noch Covid dazwischen und dann gab es noch Dramen während der Dreharbeiten. Und es gab ein Drehbuch von Nick Cave, das wollte keiner so richtig umsetzen. Also es sind viele, viele Jahre ins Land gezogen und man war sich auch nicht sicher, ob der Mann, der inzwischen 86 Jahre alt ist, auch noch in der Lage ist, so ein Filmwerk, so einen Monumentalfilm zu stemmen. Und die die ersten Kritiken, die jetzt quasi in dem letzten Freitag herausgekommen sind, von den Previews, die es in New York und Los Angeles gegeben hat, die beweisen, dass der Film fantastisch sein soll. Weniger mystisch, weniger Tiefe, aber spektakulär, sozusagen als großes Event-Kino. Und genauso muss man den Film auch sehen. Nicht immer und nicht vieles ist historisch korrekt, aber als Spektakel funktioniert dieser Film und natürlich auch Gladiator hervorragend.
Und Sie freuen sich drauf, Herr Tischer?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir schon eine Karte bestellt für die Preview am 13.
Siegfried Tesche, Filmjournalist hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Dichmann.
Tja, das ist schon ein weiter Weg, ne? Von römischen Grabesritualen, die an Menschenopfer erinnern, hin zum großen Hollywood-Drama im digital rekonstruierten Kolosseum auf der Leinwand. Also ein ziemlich weiter Weg, den die Gladiatoren gegangen sind. Aber was soll ich sagen, Matthias? Gladiator 1, wenn ich dir das mal erzählen darf, ne? Das war der erste Film, in den ich als kleiner Stöpsel alleine reingegangen bin, weil ich den so unbedingt sehen wollte. Man fragt sich, wer mich da eigentlich reingelassen hat damals. Und auch auf Teil 2 habe ich Bock.
Aber man kann den Sinn trotzdem diskutieren, wenn ich das mal darf. Also meiner Meinung sollte man das jedenfalls tun. Einerseits sollte man einem solchen Film auch nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Andererseits sind angesichts von Kriegen und furchtbaren ökologischen Katastrophen auch viele andere Themen gut für opulente Kinofilme. Aber auch in komplizierten Zeiten sollten wir nicht darauf verzichten, gut gemachte Unterhaltung wertzuschätzen. Aber das, ich sag's frei heraus, ist wirklich nur meine persönliche Meinung.
Nächste Woche wird man uns jedenfalls nicht vorwerfen können, es nur mit der Unterhaltung hier zu treiben und uns nicht mit komplizierten Zeiten zu befassen. Damals wie heute komplizierte Zeiten, muss man sagen. Wenn wir nämlich über Kolonialismus sprechen und insbesondere über die Kongo-Konferenz in Berlin am 15. November 1884. Danke dir, Matthias. Markus Dichmann ist mein Name. Bis dahin, macht's gut. Vielleicht sehen wir uns in ein paar Tagen in Fulda. Wird uns freuen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.